Dann darf ich Ihnen einen schönen guten Morgen wünschen. Mein Name ist Klaus Reiter. Ich bin bei der Microsoft der Technologiespezialist, was heißt, ich bin für System Center und Windows Server für die Virtualisierung zuständig. Wir haben nicht gespart, wir haben noch mit drei weiteren Kollegen, die sich dann vorstellen, wenn sie an der Reihe sind. Was haben wir für Sie vorbereitet? Wir haben es gerade gesagt, für mich ist es ganz interessant, wir haben ja auf das Katapult 06 Windows Server 2012 haben wir halt auch sehr viel gesprochen, was im Server neu ist und dass halt sehr viele neue Schnittstellen drin sind. Sie werden halt in den zweiten Teil eben sehen, wie wirklich unsere Partner und auch in der dritten Session, wie unsere Partner wirklich das, was wir mit 2012 eingeführt haben, auch wirklich optimal nutzen und das die gesamte Automatisierung weiterbringen. Starten möchte ich zuerst aber mit Hyper-V über SMB. Das ist jetzt auch Feedback, oder es waren ganze Sessions auf der MMS, wo einmal rausgekommen ist, dass einfach auch die Szenarien, wie man Hyper-V deployen kann, sich ändern, weil einfach eben neue Hardware da ist, die einfach mehr kann und die ganze Verwaltung Hyper-V über SMB mit einem Scale-Up-Fallcluster auch sehr einfach ist. Und das wollen wir Ihnen dann auch in einer Demo zeigen. Ein Thema noch, was draufsteht, Hyper-V Replica, ist auch so ein Thema, wie man Disaster Recovery wirklich mit sehr günstigen Mitteln bewerkstelligen kann. Das ist der erste Teil. Vom zweiten Teil steigen wir in die Virtualisierung ein. Da sprechen wir dann alles so rund um den Virtual Machine Manager, was da neu ist. Und eben, Sie sehen es auf der Folie, geben genau die Storage-Integration mit der NetApp. Dann generell, was man mit Netzwerkmanagement jetzt machen kann, weil das ist ja im Server schon drin gewesen, aber das Tool dazu ist der VMM und der ist ja erst seit Januar mit SP1 verfügbar. Und dann zum Schluss, top aktuell, können Sie noch von der Cisco, eben die jetzt announced haben auf der MMS, den Nexus, wo man eben direkt in den Hyper-V einklinken kann. Starten wir mit Hyper-V auf SMB. Was ist es? Es ist gedacht, dass ich heute auf diesen File-Server Applikationen laufen soll und die Applikationen heute heißt, das ist Hyper-V oder es geht auch für SQL. Also wenn ich heute SQL Server 2012 habe, erlaubt mir der das auch, dass ich meine Datenbanken auf dem File-Server ablege. Egal, ob das dann Standalone oder Clustered ist, also in dem Beispiel unten sieht man einen File-Cluster, werden wir dann auch sprechen, wenn ich einen File-Cluster habe, brauche ich aber noch dann trotzdem unten drunter meine Shared Storage. Die Highlights, es ist sehr flexibel das Ganze, weil mit einem File-Server kennt sich im Prinzip jeder aus. Das zu erweitern, wenn wir nachher noch sehen, ist eigentlich sehr, sehr einfach. Also das ganze Migrationsthema, was da drumherum geht mit Hyper-V, wenn ich halt virtuelle Maschinen verschieben möchte, wenn sie schon auf dem File-Share liegen, kann ich also das Ausfall-Hochverfügbarkeitsszenarien machen, ohne dass ich wirklich spezielle Hardware brauche. Und Technik dahinter, weil das Netzwerk steht, also dass Sie verwenden eigentlich nur das klassische Netzwerk, was eigentlich jeder eh hat und ich brauche eventuell keine HBAs und solche Geschichten mehr. Die Features ganz kurz nochmal, was eben mit SMB 3.0 dazugekommen ist. Der Transparent Failover, das ist schon gefallen in der Keynote, was ist es? Ich heiße, sobald ich einen Failover-Cluster aufsetze und ich habe einen Client, oder in dem Fall, wenn wir jetzt das auf Hyper-V oder SQL setzen, ist es natürlich ein Server 2012, der darauf zugreift. Sobald ich jetzt einen Failover einleiten würde, weil beispielsweise Patch Tuesday ist, kriegt der das über das Protokoll mit. Der wird nur der Datendurchsatz wird ein bisschen gedrosselt, der fällt um und der ganze Server, der da drauf hängt oder die VHD, fällt über ohne Downtime. Das zweite, SMB Direct. Das ist jetzt wieder ein Punkt, was ich vorher gesagt habe, eben die neuen Hardwares. Es gibt Netzwerkkarten mit Remote Direct Memory Access, so heißt es genau ausgeschrieben. Das einfach heißt, es sind spezielle Netzwerkkarten, die die ganze CPU entlasten und sie schreiben quasi dann direkt in das VHD oder in die virtuelle Maschine rein, belasten ihren Hostnet. Und diese Karten unterstützt der Out of the Box und SMB kann das sofort nutzen, wenn die Karte vorhanden ist. Multichannel, auch eine ganz interessante Sache. Das heißt, wenn Sie mehrere Netzwerkkarten drin haben, über den SNMP, das Zielsystem kriegt eigentlich mit, dass der Server, wo ich meine Daten abfrage, mehrere Daten habe, er bündelt das nach und nach auf. Also sie haben nicht nur quasi ein Failover drin, also da muss ich nicht einmal ein Teaming machen, sondern das kriegt er mit und er nimmt seine ganzen Netzwerkkarten, die da im Multichannel da sind, eben für den ganzen Datentransfer. VSS ist auch drin, die Technik, also wer sich mit Backup beschäftigt, selbst wenn ich ein Konstrukt fahre, ich habe mein Hyper-V-Host da, meine ganze VHD da liegt und ich schmeiße ein Backup an, ist das so gekoppelt, dass ich wirklich diese virtuellen Maschinen mit der VSS-Technik, was einfach heißt, das gesnapshottet und die ganze Backup ist konsistent. Und als letztes der Scale-Out Active-Active File Cluster, den schauen wir ein bisschen näher an, weil wir den uns dann auch in der Demo anschauen. Technisch, wer sich schon mit Hyper-V-Cluster beschäftigt hatte, mit unter 2008 R2, kennt schon Cluster-Shared-Volumes. Genau dieselbe Technik wird da auch verwendet. Das Einzige, was in 2012 schon dazugekommen ist, wenn ich eine Platte habe, kann ich sagen, die ist direkt Cluster-Shared-Volume. Früher im 2008 haben wir noch Zwischenschritte gebraucht. Von der Verfügbarkeit ganz einfach, wenn Sie sagen, ich brauche mehr Kapazitäten, dann hänge ich einfach nur einen weiteren Node dazu, was sehr, sehr einfach ist. Der große Unterschied, was wir dann noch rechts sehen, wir haben es vorhin in der Kino gehört, für Hyper-V ist 64 Knoten das Maximale. Der File-Server ist nur für 8 Node. Ich sage jetzt nur zertifiziert, also unser ganzes Produktteam hat noch kein also so einen Bedarf gesehen, dass man das mit einem 8-Node-Cluster nicht einmal so ganz selbst aus 64 Node farmen können, sie über einen File-Cluster mit den heutigen Techniken, was an Netzwerkkarten da ist, einfach abfackeln. Die wichtigen Sachen zu dem Zeitpunkt ist es immer Active-Active, das wird der Christoph dann auch herzeigen. Brauche ich gar nichts machen, sobald Cluster Shared Volume ist per Default, jeder Host kann gleichzeitig darauf zugreifen und durch die DNS-Einträge ist es automatisch schon immer Active-Active. Fault-Tolerance ist klar, wenn es ein Cluster ist, was ich gerade vorher erklärt habe mit transparent Failover, wenn ich das umfallen lasse, keine Downtime. Fail-Recovery, Fast-Recovery ist dann klar, wenn Sie es vom Cluster kennen, wenn ich jetzt wirklich den Knoten, den Strom abziehe, dann würden eben die klassischen Cluster-Techniken greifen, der fährt den hoch und das ist ja, sage ich mal, innerhalb von Minuten normalerweise spätestens passiert. Was man noch eingeführt hat im File-Server mit Checkdisk, das war ja früher ein Problem auch im Cluster, wenn Sie einen Checkdisk über Platten fahren haben müssen, war ja das früher eine Offline-Tätigkeit, ist unter 2012 nicht mehr so. Der erste Scan läuft immer online drüber. Sollte er Fehler finden, würde er die markieren und würde im Offline-Modus direkt auf diese Fehler gehen, was einmal die Downtime runtergibt. Wenn es im CSV läuft, kann ich es komplett online machen, da brauche ich überhaupt nichts runterfahren. Die Snapshots habe ich schon gesagt, das ist genau das fürs Backup-System und eben von den Netzwerkkarten wird in dem ganzen System auch unterstützt. Das nochmal als Überblick von den Konfigurationsmöglichkeiten, wo man auch nochmal sagt, je nach Anforderung wird man eben den File-Server Single Node, klar, kann ich sehr schnell was machen, habe ich natürlich keine Ausfallsicherheit, vielleicht einen billigen 2-Node-Cluster mit einer billigen Storage, das wo man für viele Anwendungen langt. Und wenn ich das halt in Multinode-File-Server, wo ich sage, wo ich dann wirklich eine riesen Hyper-V-Farm hinhänge, dann nehme ich die klassische Fiber-Channel, eben beispielsweise NetApp, die dann draufhängt und ich habe es von meinem File-Server von außen. Wir werden aber auch später noch kommen bei SMB 3.0. Sie können, was wir auch hier sehen, die NetApp hat es jetzt auch beispielsweise schon direkt im Channel-System drin. Auch haben Sie die Optionen, das über SMB vielleicht da auch direkt anzubinden. Das müssen Sie dann selber entscheiden. Was recommended ist, aber das werden wir eh sehen, wenn wir den Scale-Out-Cluster standardmäßig anlegen, ist, dass Continuous Availability eingeschaltet. Auch wenn man einen klassischen File-Server macht, der funktioniert noch, so wie Sie es vielleicht kennen, mit, da haben Sie eine eigene IP, der läuft an Host, der ist also Active-Passive, aber auch unter 2012 kann ich den aktiv fahren, also wenn ich das einschalte, das Feature, fällt der auch um und es wird nie ein Downtime für die Clients sein. Wissen muss man, Active Directory ist dann auf jeden Fall required. Warum? weil die ganzen Berechtigungen dann für die Hosts, die auf diese Share zugreifen, mit den Computer-Accounts laufen. Was nicht supported ist, sind eben Loopback-Konfigurationen, dass ich das quasi mich selber auf dem Cluster drehe. Gut, noch ganz kurz zum Cluster. Also das wird halt, habe ich in meiner Tätigkeit öfters schon mitgekriegt, dass immer heißt, ja, Microsoft Failover Cluster, das ist so komplex. Ist es eigentlich nicht mehr. Warum? Sie brauchen im Prinzip eine, wie es da schon steht, zertifizierte Hardware und was, egal was das für Komponenten sind, diese Komponenten setze ich auf und dann gibt es eben den schönen Validation Wizard und wenn der Validation Wizard grün durchläuft, dann ist das von der Microsoft supported. Sie haben nachher die Links drin. Wenn man zum Beispiel auch selbst sagt, das ist dann komplett supported, wenn Sie jetzt Demosysteme aufbauen und der Validation Wizard durchläuft, werden Sie ja sehen, der ganze Cluster wird auch so funktionieren. Wie gesagt, nur wenn dann was wäre im Supportfall, was normal auch nicht vorkommt, wäre es nur dann voll supported, in Anführungszeichen, wenn die Hardware auch noch zertifiziert ist. Gut, das noch ganz kurz nochmal zu dem Tool. Man sieht da ein paar Ausschnitte, also der macht wirklich die ganzen Tests für Sie durch. Sie sagen ihm, welche Hosts sollen da teilnehmen. Der checkt, ob die DNS-Sachen passen, ob die Heartbeat-Leitungen passen. Wenn er Platten schon dort hat, nimmt er die online, offline und deswegen kriegen Sie nachher eben einen Report mit gelben Sachen, gelbe Warnings, das müssen wir anschauen. Kann sein, dass die okay sind und es trotzdem ist, aber idealerweise ist alles grün und sobald das grün ist, ist das supported. Dann ist noch neu dazugekommen, und das war auch immer so ein Thema, Cluster-Patching ist ein Riesenthema. Wie mache ich das? Im 2012er gibt es eine eigene Funktion, Cluster-Aware-Updating. Das heißt, er schaut sich mit dem Windows Agent das Ganze an, scannt den Node, sagt, welche Patches das sind, sucht sich den ersten Node raus, der den wenigsten Workloads drauf hat, schiebt die Workloads automatisiert weg, fängt das Patchen an, scannt nochmal, ob das in Ordnung ist, und fängt dann mit dem Schritt 2 an, schiebt das weg, bis der ganze Cluster gepatcht ist. Macht er vollautomatisiert, ist eine Funktion, was Sie im Server drin haben. Wir werden aber nachher noch im VMM sehen, da gibt es sicher noch Benefits, weil im VMM ist das auch noch mit dem Operation Manager gekoppelt, was einfach heißt, die ganzen Maintenance-Tasks, wo man dann einmal hat, weil man ja weiß, wenn ich so einen Server durchboote, wird in meinem Monitoring-System normal ein Alert generiert. Das würde im VMM auch noch zusätzlich mit abgefackelt werden. Und sowas wäre halt also ein Konfigurationsbeispiel oder mit auch schon ein paar Sachen, was geändert oder was man anders machen könnte. Man hat seine klassischen Clients in seinem ganz normalen Netzwerk, die eben auf die virtuellen Maschinen zugreifen und die ganzen virtuellen Maschinen laufen eben über diesen R-Nix, heißt es da, also die RDMA-Netzwerkkarten, zu dem File-Share auf und hinter ist dann die Storage. Und das kann eben, was das für Storage ist, je nach Bedarf, ob das jetzt ein SAS ist, ein ISCSI oder Fiber Channel, das kann ich beliebig austauschen, je nach meinen Anforderungen. Und das Einzige, was man halt dann beachten sollte, dass uns der Strom nicht ausgeht, wenn 10 Sekunden. Mal schauen, das ist beigesteckt. Entschuldigung, jetzt 10%, das hätte nicht mehr lang gedauert. Passt, danke dir. Dass sie DHCP-DNS, das ist ein Punkt, wo man dann nicht. Also da sollte man vielleicht in so einem Konstrukt nicht bloß einen DNS-Server haben zu dem Zeitpunkt, weil wenn natürlich das nicht da ist, dann wird das ganze Konstrukt zusammenfallen. Das ist vielleicht eins der Trade-offs, wo man aufpassen muss, aber in der heutigen Welt der zweite mit der Maschine irgendwo hinzusetzen, wird wahrscheinlich nicht das Thema sein. Das war einmal kurze Einführung eben von dem Konstrukt, was es neu gibt oder diese Deployment-Mechanismen, die also immer mehr in der Praxis angewendet werden und der Christoph zeigt uns jetzt einmal den Scale-Out-File-Cluster live.
Ja, danke Klaus. Darf mich selber ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Moser Christoph, bin Senior Consultant bei der BASE IT. Wir kommen aus Oberösterreich. freuen uns sehr, dass wir hier jetzt beim Katapult gemeinsam mit unseren wichtigsten Partnern, mit einer Microsoft, mit einer Cisco und mit einer NetApp hier die ersten Sessions zum Thema Virtualisierung und Fabric Management begleiten dürfen. Gut, wir starten, wie der Klaus schon gesagt hat, mit einer Demo zum Scale-Out-File-Server-Cluster. Was haben wir dazu vorbereitet? Vorbereitet für diese Demo haben wir mal als solches einen Windows-Server 2012 Cluster. Der muss vorbereitet sein mit der ganzen Netzwerkkonfiguration, wie der Klaus vorher erwähnt hat, also am besten Cluster-Configuration, wie es hat als solches durchgelaufen. Wir haben an diesen Cluster eine CSV attached, das heißt, der Cluster muss als solches natürlich ein Shared Volume sehen. Und auf dieses Shared Volume werden wir dann später einen File-Share legen und dann eine virtuelle Maschine drauf betreiben. Abspielen wird sich diese Demo jetzt alles mit Onboard-Tools vom Windows Server. Das heißt, wir gehen jetzt da ganz bewusst noch nicht in die System Center Palette. Das sind alles Features, die Sie heute mit dem klassischen Server bereits bewerkstelligen können. Gibt natürlich eine Integration, speziell in den VMM. Sie können diese File-Shares des Scale-Out-File-Servers auch im VMM sehen. Jetzt bewegen wir uns aber ausschließlich in den Onboard-Funktionalitäten von Windows Server. Wir haben also hier unseren Cluster Manager und sehen, wir haben zwei unterschiedliche Cluster hier zur Verfügung, unseren HC02 und unseren HC03. Der HC02 wird gleich unser File-Server-Cluster werden, während auf dem HC03, also klassischer 2-Node-Hyper-V-Cluster, wir dann unsere virtuelle Maschine betreiben werden. Bauen tun wir diesen Scale-Out-File-Server-Cluster ganz einfach als Rolle. Das heißt, Sie gehen auf die Roles, sagen dort Configure Role, und kriegen dort angeboten, welche unterschiedliche Rollen hier zum Clustering zur Verfügung stehen. Und was wir bauen wollen, ist einen klassischen File-Server. Klassischen File-Server in diesem Sinn, weil diese Rolle so heißt. Im Speziellen werden Sie im nächsten Fenster des Wizards dann gefragt, wollen Sie den klassischen File-Server, sprich den, den wir schon seit Ewigkeiten kennen, mit Active-Passive-Funktionalitäten für klassische File-Shares, oder wollen wir hier den neuen Scale-Out-File-Server für Application-Data-Cluster erstellen? Und genau das ist das, was wir brauchen, zum Betrieb von virtuellen Maschinen. Es gibt ein paar kleine Einschränkungen, die hier natürlich auf diesem Application-Data-Scale-Out-File-Server nicht möglich sind, weil es auch keinen Sinn nicht machen würde, zum Beispiel DFS-Replication oder hier mit dem File-Server-Resource-Manager zuzugreifen. Das alles geht beim klassischen natürlich. Beim Scale-Out-File-Server stehen diese Funktionalitäten ganz bewusst nicht zur Verfügung. Im nächsten Fenster müssen wir diesem Cluster dann einen Namen vergeben. Das heißt, wir nennen den vielleicht einmal SV-Scale. Und eine Nummer dazu. Limitiert ist das Ganze auf die 15 Zeichen vom NetBIOS, das ist ganz wichtig, wir dürfen das nicht überschreiten. Sagen dann Next und haben damit eigentlich grundsätzlich unseren Cluster schon erstellt, unsere Clusterrolle erstellt. Was passiert im Hintergrund? Im Hintergrund geht er jetzt her und erstellt ein Computerkonto im Active Directory und dieser Cluster, diese Rolle registriert sich im DNS mit den IP-Adressen der Cluster-Nodes. Das heißt, wenn wir jetzt kurz einmal auf unseren Domain-Controller wechseln, dort vielleicht als erstes einmal eine AD-Replikation initiieren, um sicher die ganzen Informationen auf allen Domain-Controllern schon verfügbar zu haben. Und dann hier refreshen, dann sehen wir erstens einmal unser SV-Scale-10 als Computerkonto, Failover-Cluster-Virtual-Network, Name-Account ist schon verfügbar. Wenn wir das Server jetzt im DNS noch einmal durchspülen, hier sagen Reload der Zone und dann ein Refresh, dann sollten wir hier auch sehen, dass sich dieser Cluster-Account schon mit beiden IP-Adressen der Cluster-Nodes, der physischen Cluster-Nodes im DNS registriert hat. Und damit kriege ich jetzt wirklich diese Failover-Funktionalität, dass wirklich beide Cluster-Nodes diesen Scale-Out-File-Server-Cluster dann nach außen zu meinen Hyper-V-Hosts bedienen. Das heißt, wir haben grundsätzlich jetzt einmal die Basiskonfiguration für unseren Scale-Out-File-Server als solches erledigt. Was wir jetzt brauchen im nächsten Schritt, wir müssen diesem Scale-Out-File-Server ein File-Share hinzufügen. Das File-Share als solches dient dann quasi über UNC-Pfad als Target für meine virtuellen Maschinen, für die virtuellen Harddisks und die Konfiguration. Brauchen tut dann im Hintergrund natürlich ein Cluster Shared Volume. Das haben wir schon vorbereitet. Also wenn wir hier in das Storage schauen, dann sehen wir, dass dieser Cluster schon einige Disks und Cluster Shared Volume attached hat als solches. Wir können also jetzt ganz einfach auf unseren SV-Scale-10 gehen und sagen Add File-Share. Was jetzt passieren kann, ist, dass das noch nicht funktioniert, weil im Hintergrund dieser Scale-Out-File-Cluster ein bisschen braucht, bis er provisioniert ist. Genau das ist jetzt der Fall. Das heißt, wenn man jetzt 3-4 Minuten warten würde, dann könnten wir diesen File-Share hier adden. Genau für den Fall habe ich aber bereits einen anderen angelegt. Das heißt, wir suchen uns den bereits verfügbaren. Das ist unser Scale-Out 1. Sagen hier rechte Maustaste Add File Share Und hier können wir jetzt dann quasi auf einer bestehenden CSV einen neuen Fileshare definieren. Wichtig ist hier, Sie haben unterschiedliche Optionen, je nachdem, welche Features wir auf diesem Fileshare dann bedienen wollen. Wir müssen hier wählen speziell SMB Share for Applications. Warum ist das so? Weil wir dann im nächsten Dialog, das werden wir gleich sehen, dieses Continuous Availability, das Verbrauchen für den Scale-Out-File-Server bereits aktiviert haben. So, wir wählen also unseren Scale-Out 1 Cluster aus, sagen wir wollen es auf dem Shared Volume Nummer 6 betreiben, sagen Next, geben dem Ganzen noch einen Namen, dem Share, sagen wieder Next. Und das haben wir jetzt bei diesem Dialog, wo eben das Enable Continuous Availability bereits voraktiviert ist. Macht ausschließlich für Scale-Out File-Server und für File-Server im klassischen Sinne Sinn, sprich sie geben wirklich dieses Share über alle Nodes im Cluster nach außen online. Und es passiert ein transparentes Failover, wenn mir ein Node ausfallen würde. Wir sagen Next und da gibt es dann eine wichtige Thematik. Für dieses File-Share müssen Sie spezifische Berechtigungen setzen. Und zwar ist es so, dass die Computer-Accounts Ihrer Hyper-V-Nodes, aber auch der Cluster-Computer-Account und natürlich alle Hyper-V-Administratoren, die als solches dann virtuelle Maschinen provisionieren wollen, da Full-Kontrollrechte drauf haben. Das haben wir jetzt von oben nach unten schon vererbt und vorbereitet. Das heißt, unsere Hyper-V-Nodes, unsere UCS-Nodes und der HC03-Cluster als solches haben hier schon Full-Control und auch die Domain-Admins bzw. mein Account hat Full-Kontrollrechte zum Provisionieren von Maschinen. Dann sagen wir Next. Und erstellen damit unseren Share. Den Share sehen wir dann auch direkt unter dem Scale-Out-File-Server. Das heißt, wenn wir hier in der Summary, in den Resources uns kurz einmal umschauen, dann sehen wir die Cluster-Ressourcen. Der ist grundsätzlich einmal abhängig von einem Namen und eben diesem Scale-Out-File-Server als Rolle. Und bei den Shares sehen wir haben jetzt unseren neuen VM02-Share hier attached. VM01 ist schon verfügbar gewesen vorher. Und auf diese zwei Shares, VM01 und VM02, können wir jetzt sofort loslegen und virtuelle Maschinen drauf betreiben und diese virtuellen Maschinen über den UNC-Pfad ansprechen. In den Properties von diesen Shares sieht man nur mehr das, was wir vorher im Wizard schon konfiguriert haben, sprich ich kann dort nur mehr diese Permissions setzen, kann diese Funktionalität Richtung Continuous Availability setzen, könnte hier auch andere Funktionen setzen, macht aber nur mehr explizit für diesen Scale-Out-File-Server absolut keinen Sinn. Gut, wir wollen eine neue virtuelle Maschine mal auf diesem Share provisionieren, das heißt wir gehen auf einer unserer Hyper-V-Nodes, haben dort den Hyper-V-Manager als solches einmal gestartet und legen jetzt einmal ganz klassisch, wie Sie das wahrscheinlich alle kennen, eine neue virtuelle Maschine an. Nennen die irgendwie. Und hier bei der Location, wo diese virtuelle Maschine gespeichert wird, verweisen wir jetzt auf diesen Share, der dem Scale-Out-File-Server attached ist. Das heißt, wir gehen hier auf den UNC-Pfad, das war unser Scale-Out 1, VM02 und sehen hier, wir hätten beide Shares zur Verfügung, VM01, VM02. VM02 ist der, den wir neu erstellt haben. Sagen Select Folder und dann geht es klassisch durch über den Configuration Wizard wie bei einem Provisionieren einer virtuellen Maschine auf einem Shared Storage. Das ist nichts anderes. Gehen wir virtuelles Netzwerk mit, sehen da jetzt explizit nur den UNC-Pfad zum File Share, sagen Next, Next und Finish. So, und so sollte unsere virtuelle Maschine als solches jetzt deployed werden, hat natürlich in diesem Status jetzt noch kein Betriebssystem laufen, kann es aber schon einschalten, das heißt, die kann es natürlich aufdrehen. Und wir können auf unserem UNC-Pfad einmal schauen, wenn wir uns wieder diesen Scale-Out-File-Server-Namen mit dem Share VM02 holen, dann sehen wir, da ist jetzt wirklich über UNC diese virtuelle Maschine dort provisioniert. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit mit sehr, sehr einfachen Mitteln hier einerseits Hochverfügbarkeit für die Storage-Optionen ihrer virtuellen Maschinen anzulegen, andererseits aber auch virtuelle Maschinen genauso zu provisionieren, wie sie es aus anderen Technologien kennen. Das Einzige, das wir jetzt noch tun müssten, um diese virtuelle Maschine von der Konfiguration abzuschließen, ist einerseits natürlich Betriebssystem installieren, andererseits aber sollte man nochmal in den Failover-Cluster-Manager gehen und auch diese virtuelle Maschine, die wir da angelegt haben, als hochverfügbar definieren. Sprich, auch hier müsste ich wieder sagen, Configure Role, in dem Fall wäre es jetzt dann eine virtuelle Maschine. Und da sehen wir unsere neue virtuelle Maschine. Next, Next, Finish und in diesem Step wird diese Maschine dann als High Available im Clusterverbund markiert und steht dann nicht nur auf meinem Scale-Out File Server als hochverfügbar, sondern auch im Hyper-V Cluster als hochverfügbar zur Verfügung. Gut, soweit Klaus zur ersten Demo. Also, bist du vier?
Vier, ja.
Danke.
Das eben nur mal zu sagen, also wie gesagt, wenn Sie in der Zukunft eben schauen, was wir immer sagen, wenn Sie heute ein Cluster oder ein Hyper-V-Cluster alles mit Fiber-Channel machen wird, was halt einfach von der Infrastruktur viel teuer ist, gibt es da halt wirklich Szenarien, wo man halt sehr effektive Sachen bauen kann mit weniger Kosten. Vielleicht, bevor ich es nachher vergiss, wenn noch einer fragt, ob es wegen der Performance, Sie haben nachher einen Session-Link in die ganze Session rein, da ist in dem zweiten Teil nur um Performance-Tests, wie mit welchen Konfigurationen das auch mit dem File-Server läuft, und Sie werden sehen, das sind minimals bis teilweise gleich, als wenn es direkt attached war. Gut, ganz kurzes Thema, eben weil es halt jetzt immer mehr auftaucht, was kann ich machen, um eine Disaster-Lösung machen zu können mit Hyper-V, und das ist Hyper-V-Replika. Ich möchte es nur schnell gegenüberstellen, was ist wirklich eine volle Lösung und was können Sie mit Hyper-V-Replika erreichen, und da steht schon drin, also generell basiert das dann im Hypervisor, werden wir auch sehen, also man richtet es wirklich in die virtuellen Maschinen schon ein. Dann macht er automatisch alle 5 Minuten, wird quasi ein kleiner Snapshot gemacht und die Logs werden zu dem Replika rübergebracht, und das heißt einfach im ungünstigsten Fall verlieren Sie 5 Minuten, wenn es wirklich kracht. Also da reden wir jetzt vom Desasterfall, das Rechenzentrum war schlagartig weg, und auf der anderen Seite hätte ich im ungünstigsten Fall 5 Minuten Verlust. Und da muss ich mir einfach sagen, ist mir das wert? Die Alternative, was man heute bauen müsste, wäre einmal Multisite-Clustering, wo wirklich die Clusternoten in diesen beiden Rechenzentren stehen. Dann brauchen Sie aber Third-Party-Lösungen, das bietet Microsoft nicht an. Das muss dann jeder entscheiden. Wie gesagt, diese Storage-Replikationen sind halt im Normalfall nicht ganz billig. Und gegenübergestellt kann man sich das einfach dann überlegen, nehme ich das in Kauf, dass ich 5 Minuten verliere, und ich muss heute noch manuell das machen, also wenn das Replika oder wenn das erste Punkt weg ist, muss ich auf der zweiten Seite das händisch hochstellen, da gibt es noch keinen Automatismus. Was es schon gibt, wenn man die Foren durchschaut, das hat jemand aus der Microsoft Produktgruppe schon Orchestrator Workflow zugeschrieben, um sowas komplett zu automatisieren. Aber es ist im Standard Windows drin, also komplex ist low, gegenübergestellt. Wenn ich natürlich immer Multisite Clustering habe, habe ich überhaupt kein Timetime, und das passiert alles automatisiert. Das muss man sich überlegen, wie gesagt, das ist drin, und das schauen wir uns auch noch kurz in der Demo an, wie man sowas einrichtet.
Ja, also was wir jetzt in der nächsten Demo uns anschauen werden, ist Folgendes. Klassisch, wenn man an dieses Replikationsfeature denkt, dann, so war es bei uns am Anfang, denkt man eher an 2 Single-Boxen, wo ich von einer Box mit lokalen Disken auf die zweite Box repliziere. Wir haben aber durchaus bei unseren Kunden auch erkannt, in unterschiedlichen Design-Szenarien, dass es Sinn machen kann, auch clusterübergreifend zu replizieren. Sprich, wir haben einen Kunden, der einen eigenen Hyper-V-Cluster in einer DMZ zum Beispiel betreibt, mit Shared Storage dahinter. Wir haben demselben Kunden auch einen zentralen Hyper-V-Cluster in seinem Datacenter, und die Idee war jetzt, die Verfügbarkeit der virtuellen Maschinen noch zu erhöhen, indem wir jetzt virtuelle Maschinen aus dem DMZ-Cluster oder später vielleicht einmal aus einem Single-Node in der DMZ auf den zentralen Datacenter-Cluster zu replizieren. Das heißt, wir werden jetzt zwischen unseren zwei Cluster-Nodes, zwischen unseren zwei Clustern mit den jeweils 2 Nodes, die wir bereits aus der ersten Demo kennen, jetzt einmal eine Replikation einer virtuellen Maschine einrichten. Was wir dafür brauchen, ist grundsätzlich vorab wieder eine Cluster-Rolle, und zwar ist das der Hyper-V-Replika-Broker. Da muss es solches als Rolle konfiguriert werden, das geht auch nur einmalig pro Cluster. Wenn ich jetzt versuchen würde über Roles, Configure Role, und sagen würde, ich hätte gerne einen Hyper-V-Replika-Broker, würde ich sagen, funktioniert nicht, weil es ist nur einmal eine Instanz dieser Rolle pro Cluster erlaubt. Wir haben die auf beiden Clustern schon vorbereitet, das heißt, wir haben hier unsere HC02-Replika-Instanz, und auf dem HC03-Cluster gibt es auch hier die Replika-Instanz. Wenn wir uns die Properties dieser Replika einmal anschauen, die Replication-Settings, dann werden die vielleicht dieses Replika-Feature von einem Standalone-Node schon kennen, diese Funktionalitäten hier bereits schon kennen. Ich kann grundsätzlich hier einmal konfigurieren, dass dieser Cluster oder dieser Host als solches einmal als Target für eine Replika einer virtuellen Maschine verfügbar ist. Das heißt, wir enablen diese Replika hier grundsätzlich einmal. Habe dann im zweiten Option die Möglichkeit zu entscheiden, über welche Authentifizierung und über welche Ports diese Replika-Funktionalität läuft. Wir haben uns jetzt klassisch entschieden für Kerberos über HTTP. Kerberos über HTTP immer dort sinnvoll, wo ich domain-gejointe Hyper-V-Hosts habe. Könnte aber sehr gut auch zertifikatsbasierte Authentifizierung und dann halt über SSL hier die Replika fahren. Das muss ich auf dem Host selber konfigurieren, muss auch auf beiden Hosts, die in diesem Replika-Verbund dann mitwirken, gleichgesetzt sein. Und habe dann noch die Option hier zu sagen, von welchem Target-Server erlaube ich denn überhaupt Replika, Source-Server erlaube ich Replika und kann sagen, wo er denn jetzt filebasiert diese Replikas ablegen soll. Wenn diese Settings auf beiden Cluster-Hosts soweit einmal definiert sind und wir haben es eben auf dem HT02 hier auch definiert, dann können wir anfangen, unsere virtuelle Maschine zu replizieren. Das heißt, wir suchen uns jetzt einmal eine virtuelle Maschine an und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht in unserem Szenario hier unseren Service Manager mal ein bisschen verfügbarer machen möchten, als er jetzt schon ist. Das heißt, wir wählen hier unsere Service Manager Maschine, virtuelle Instanz auf dem HC02 Cluster. Übrigens ganz interessant, wenn Sie hier im Failover Cluster Manager mit der rechten Maustaste auf die Maschine klicken und dann sagen Manage, landen Sie automatisch im Hyper-V-Manager und zwar automatisch auf dem Host, der diese virtuelle Maschine gerade betreibt. Das heißt, wir haben da jetzt unseren Service Manager, können dann sagen rechte Maustaste und können hier sagen Enable Replication. Wir wollen also Replikation dediziert für diese virtuelle Maschine aktivieren. Wir müssen uns dann durch ein paar Optionen durchklickseln. Das heißt, das Erste, was er uns fragt, was soll denn das Target sein? Wo wollen wir denn die virtuelle Maschine hinreplizieren? Na, das ist unser Hyper-V-Replika-Broker des zweiten Clusters. Das heißt, das ist unser SVAT03-Replika, der Replika-Broker. Nicht der Single-Host, nicht der Cluster-Account, der Replika-Broker ist hier das Target für die Replikation der virtuellen Maschine. Sagen Next. Er prüft jetzt, ob das ein mögliches Target ist, kann dann wieder die Authentifizierungstypen wählen. Ich kann hier nicht viel wählen, weil wir in den Replication Settings vorher schon ausschließlich uns auf Kerberos und HTTP über Port 80 committed haben. Das heißt, das ist mir hier sowieso so vorgegeben, keine anderen Optionen möglich. Kann dann nur sagen, dass das Replizieren der Daten über das Netzwerk komprimiert wird. Ja, das macht natürlich Sinn, braucht ein bisschen CPU-Leistung. Ist aber auf jeden Fall ein sinnvolles Feature, um hier die Netzwerkbandbreite zu schonen, vor allem dann, wenn Sie viele virtuelle Maschinen replizieren. Kann dann, und das ist interessant, noch entscheiden, welche VHDs in dieser Replika mit aufgenommen sind. Wenn Sie zum Beispiel jetzt eine virtuelle Maschine haben, wo Sie sagen, da hängt irgendeine Partition hinten noch dran und da liegen nur temporäre Files oder das ist dediziert nur fürs Page-File verfügbar, dann macht es vielleicht keinen Sinn, diese virtuelle Harddisk in das Replika mit aufzunehmen. In unserem Fall weiß ich, das ist das Betriebssystem und die Datenbankpartition, also wir sind hier gut beraten, beide VHDs in den Replika-Verbund mit einzubeziehen. Wir sagen Next, können dann, und das ist eine sehr interessante Funktionalität, sagen, wollen wir nur den letzten Recovery-Punkt, also wirklich die letzte Replikation auf der Target-Seite vorhalten, zum Aktivieren beim möglichen Failover-Fall, oder wollen wir uns vielleicht zusätzliche Recovery-Points behalten, um ganz bewusst auf eine alte Version dieser virtuellen Maschine auch noch zurückswitchen zu können. Ich denke mal, es macht Sinn, wenn man genug Platz auf dem Target-Replika-System hat, auch mehrere Versionen aufzubehalten. Das Maximum, das man hier konfigurieren kann, sind 15, mehr geht nicht. Also 15 unterschiedliche Stände, 15 ältere Stände meiner virtuellen Maschine könnte ich hier vorhalten. Und dann kann ich nur entscheiden, ob ich ganz bewusst für meine virtuelle Maschine auf VSS-Snapshot-Technologie setzen muss. Weil ich vielleicht irgendwelche Datenbanken, SQL-Server vorher in konsistenten Status versetzen muss, um jetzt auf der zweiten Seite auf dem Replika-System auch ein konsistentes System in der Replika vorliegen zu haben. Wir sagen ja, 15 Versionen bitte und bitte alle 4 Stunden zusätzlich VSS-Copy zu erstellen, sagen dann Next, können dann entscheiden, ob wir die Daten jetzt initial sofort übers Netzwerk übertragen wollen, sprich diese Replikation sofort beginnt, oder wir können sagen, na, es wird ein bisschen später passieren, könnten auch theoretisch eine initiale Kopie auf der zweiten Seite schon vorbehalten, macht wahrscheinlich dort am ehesten Sinn, wo man halt über Warnstrecken diese Replika-Funktionalität verwendet. In unserem Fall spielt sich das alles im LAN ab, sollte also jetzt bandbreitentechnisch kein Thema sein. Wir sagen Next und Finish und dann beginnt diese Replika. Ja, wir sehen also hier, wir haben Replika enabled, er startet die initiale Replika und transferiert jetzt die VHDs von meiner Source auf meinem Target. Wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue auf der Source-Maschine im Hyper-V-Manager, von einer Maschine, wo wir jetzt Replika schon aktiv haben. Das sieht man übrigens da, hier kann man eine zusätzliche Spalte einblenden, die die Replication Health jetzt beschreibt der virtuellen Maschinen. Deswegen, also diese Maschinen sind allesamt nicht repliziert. Hier haben wir bereits replizierte Maschinen. Und wenn wir hier unter Replication gehen und hier zum Beispiel die Replication Health uns anschauen, dann sehen wir die Information, auf welchen Host wird repliziert, wann ist die letzte Replikation erfolgreich gelaufen, was ist der durchschnittliche Datendurchsatz, der jetzt beim Replikationintervall übertragen wird und so weiter. Also Informationen über den Health-Status der Replika. Könnte hier auch jetzt unter Replication ein Planned Failover initiieren, wenn ich jetzt ganz bewusst auf den Target-Server, auf das Replika umswitchen will. Und das Ganze funktioniert natürlich auch auf der Replika-Seite, das heißt, wenn wir jetzt auf den zweiten Cluster gehen und uns dort die virtuellen Maschinen anschauen, dann sehen wir hier erstens einmal bei der virtuellen Maschine, und das ist jetzt eine Replika einer VM, wie viele Snapshots, also wie viele unterschiedliche Recovery Points wir hier aufbehalten. Und wir sehen hier mit der rechten Maustaste unter Replication könnten wir auch das Failover initiieren oder ein Test-Failover initiieren. Wobei Test-Failover nur bedeutet, er startet die virtuelle Maschine auf der replizierten Seite ohne Netzwerkkonnektivität. Das heißt, Sie können hier checken, ob die Maschine bootet, ob sie generell verfügbar ist und auch die letzte Replikation von den Daten her durchgelaufen ist. So viel zur Hyper-V-Replika.
Also vielleicht eine Bemerkung dazu, also es muss nicht Cluster-Cluster sein, also wenn Sie sagen Cluster-Standalone-Host, geht natürlich genauso. Die, was wir nicht jetzt drin gehabt haben in der Demo, dass Sie auf der zweiten Seite eigene Netzwerke noch in die Maschine eingeben könnten. Wenn Sie sagen, das Replika hätte ganz anderes Netzwerk, könnte ich das noch tun. Wenn die auf der anderen Seite hochfahren, dann kriegt es die IP-Adresse, wo Sie eingegeben haben. Die kommen wir schon zum nächsten Thema, die eher nicht ganz schöne Sache. Ich kann im VMM Hyper-V-Replika noch nicht vom VMM machen, ist noch nicht drin in SP1. Was mit SP1 gekommen ist, wenn ich das eingerichtet habe, wird er das kennen auf der anderen Seite, die Maschine wird anzeigen und es wird keine Fehlermeldung geben. Also er kennt, dass die Maschine da ist, aber Sie können es nicht einrichten. Gut, Thema VMM 2012. Es geht immer mehr in diesen genauen Punkte, dass das er soll oder er verwaltet die ganzen Rechenkapazitäten, also was ich an CPU und Memory vorhabe. Die ganze Storage möchte man jetzt direkt aus dem VMM machen und das wird dann auch unsere nächste Demo sein. Die Netzwerkvirtualisierung ist in der Keynote schon angesprochen worden. Die ganzen neuen Techniken, die eben der VMM jetzt bietet, werden wir dann auch in der Demo zeigen, was eigentlich vom VMM gesteuert wird, dass ich direkt im Host das Ganze mache. Und eben die ganze Cluster-Technik, was gedacht ist, da geht es um die ganzen Clouds. Da werden wir nur wenig drüber sprechen, was einfach geht. Sie können halt aus im VMM Resource Pools definieren, die man dann dediziert zuweist. Neu im SP1 ist, dass Sie die Settings im Cluster, Possible Owner, Preferred Owner, wenn Sie wirklich steuern möchten, wenn nach einem Failover oder nach einem Desaster, wo die Maschinen landen sollen, hat man das früher in der Cluster-Konsole, wo wir vorher gesehen haben, kann ich heute im VMM machen. Neu die ganze und Support von den neuen maximalen Daten von 8000 VMs und so eine Geschichten. Aber der untere Punkt ist sehr interessant, das werden wir auch noch in der Demo kurz sehen, die Availability Sets, was einfach heißt, wenn Sie jetzt einen 3-4 Node Cluster haben und Sie haben jetzt als Beispiel ein Web-Tier, wo zwei Load-Balanced Server sind, dann setze ich dieses Set ein. Und dann wird sich der VMM noch drum kümmern oder im Preferred Cluster, dass diese zwei Maschinen nie auf demselben Host sind. Einfach die Disaster-Szenario, wenn wirklich an dem Host was war, dass hier eine zweite Maschine da ist. Kann ich jetzt direkt aus dem VMM schon machen. Storage, die ganzen neuen Features haben wir auch schon gehört, eben das VHDX jetzt eigentlich das bevorzugte Format im 2012 ist mit allen Vorteilen, was wir jetzt auch erlauben, sage jetzt mal Syn-Provisioning im Betrieb kann ich damit tun. Die File-Shares haben wir auch schon angesprochen, kann ich im VMM jetzt mit direkt integrieren. Den SMS-Provider für Microsoft iSCSI-Targets, ich sage, das wird wahrscheinlich eher mehr zum Testen verwendet, aber liefern wir mit, dass Sie quasi auch ein Microsoft iSCSI-Device aus dem VMM bedienen können. Faktisch, was wir aber jetzt in der Demo sehen, der Server und vielleicht wer sich noch nicht beschäftigt hat, aber zum Beispiel wenn ich jetzt einen VMM 2012 gehabt habe und ich will jetzt SP1 installieren und ich hatte den noch auf einem 2008 R2 Server, wird das nicht mehr supported. Ich muss, das ist das einzige Produkt, was wir wirklich mit SP1 sogar das Betriebssystem wechseln müssen. Und warum? Weil nämlich genau diese ganzen SMSI-Geschichten im Windows Server default on board sind und genau da setzt der VMM drauf auf. Auch noch so ein Punkt, wir haben es vorgestellt, Sie könnten theoretisch im Hyper-V halt synthetische Fiber-Channel-Adapter in die virtuelle Maschine reintun. Das können Sie tun, aber ich kann es nicht aus dem VMM verwalten, aber erkennen es, also wenn Sie es tun. Die ganzen Live-Storage-Migration, da ist noch ein neuer Punkt, auch wieder ein Punkt, was die NetApp jetzt schon unterstützt, ODX. Wenn Sie jetzt auf dem Cluster sagen, auf der einer CSV-Volumen, die ist voll und ich will zum zweiten diese Storage Migration machen, können Sie ja, ich hoffe, dass bekannt ist, also Sie können halt auch Storage Migration im Hyper-V machen ohne Downtime. Was er da noch machen würde, wenn die Storage ODX, es würde nicht mehr übers Netz gehen, sondern das würde über die Storage würde quasi ein Token mitkriegen. Ich muss von da nach schieben und die Storage intern schiebt das rüber, was natürlich von der ganzen von der Netzwerkbelastung und eben von der Geschwindigkeit natürlich dramatisch sehr verringert. Und Support für generell SAS und dynamische Eisgase-Targets ist neu. Von den Profilen ist noch was dazugekommen, also wir werden sie wie gesagt wirklich nur ganz kurz streifen. Eben, ich kann den VMN Admin, ist klar, das ist der Master, der kann alles von der Storage bis zum Netzwerk bis zu den virtuellen Maschinen. Dann gibt es den Delegate Admin, dem beweise ich vielleicht nur bestimmte Hosts zu, dann kann er genau an diesen Hosts alles machen. Und was auch noch geändert wurde, unter VMM 2012 hat es noch ein Virtual Machine Portal, Self-Service Portal gegeben, gibt es mit SP1 nicht mehr. Wenn ich das tun möchte, ist der App-Controller, das Tool der App-Controller verbindet sie direkt auf dem VMM drauf und ist die Schnittstelle dafür für Self-Service Portal. Da gibt es die Self-Service-User. Und da ist jetzt noch dazugekommen, den Tenant-Administrator. Wir haben es in der Keynote ja schon vorher gehört, da wird wahrscheinlich mehr für Service-Provider interessant sein. Da kann ich eben die Service-Provider-Foundation installieren. Ich, wenn ich jetzt wirklich ein Kunde wäre und sage, das ist beim Hoster gehostet, ich kann mit meinem App-Controller reingehen und das wird dann über Zertifikate gemacht und ich kann quasi, ich habe dann meinen Ressourcenpool, kann das verwalten und kann es meinen Mitarbeitern wieder mitgeben. Und so schauen wir uns schnell in der Demo an, eben das Storage Management. Und ich denke, also ich war das sehr begeistert, wie ich das erste Mal gesehen habe. Ich hoffe, Sie sind auch begeistert, weil das ist immer ein Thema, weil es immer heißt, ja, so ein Storage in den Cluster einzubinden. Sie werden sehen, wie einfach das jetzt geht. Christoph, bitte.
Danke. Ja, also was wir jetzt in der nächsten Demo vorhaben, ist folgendes. Wir haben jetzt unsere Infrastruktur mit System Center Virtual Machine Manager 2012, Service Pack 1 auf Windows Server 2012 soweit vorbereitet. Wir haben eine NetApp, die ist grundsätzlich basiskonfiguriert, sprich sie ist IP-technisch als solches von den Controllern her erreichbar. Es liegen auch schon Aggregate drauf, das heißt, das Grundgerüst der Storage-Konfiguration ist fertig. Und wir wollen in der nächsten Demo jetzt diese NetApp als solches in den VMM einbinden, wollen dann auf dieser NetApp aus den VMM heraus Loons herstellen und diese automatisch als Cluster Shared Volume in unserem Hyper-V-Cluster provisionieren. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, ob das interessant sein kann in Real-Life-Szenarien, würde das bedeuten, Sie brauchen als Hypervisor-Administrator jetzt nicht zwingend jemanden, der jetzt die Storage-Konfiguration neue Loons für Sie anlegt, sondern Sie können das mit diesem Werkzeug, mit Fabric Mesh, direkt aus dem VMM heraus machen. Wir sind also hier auf unserem VMM 2012 Service Pack 1 Server, starten hier mal die Virtual Machine Manager Konsole, verschaffen uns vielleicht ganz kurz einen Überblick über die neue Konsole. Grundsätzlich ist sie aufgebaut jetzt wie alle System Center Produkte mit den Ribbons und mit dieser Wunderbar. Ich habe da hier unten, ganz unten als erste Option alle Settings, das heißt dort kann ich Basiskonfiguration Richtung Datenbank, wird aber alles beim Setup natürlich schon angelegt, definieren. Kann dort meine Run-S-Accounts anlegen. Run-S-Accounts sind Accounts, die Sie für unterschiedliche Tasks brauchen im Virtual Machine Manager, die Sie hier einmal mit Login und mit Passwort im VMM hinterlegen. Steht natürlich nichts im Klartext drinnen, die Sie aber dann immer wieder für die unterschiedlichen Tasks zum Provisionieren von Maschinen und so weiter verwenden können. hätten hier dann unsere System Center Settings, nämlich unsere Connectivity zum Operations Manager für Performance und Resource Optimization, für diese bekannten Pro-Tipps, und haben hier die Möglichkeit, das ist neu, Console-Add-ins zu installieren. Das heißt, mit dieser Version von VMM bietet die Microsoft eine Schnittstelle, wie sich Third-Party-Anbieter, und in diesem Fall haben wir das für die NetApp und für die Cisco gemacht, auch das Management in den VMM integrieren. Können also mehr und mehr Tasks über die gesamte Fabric hinweg direkt aus dem VMM heraus starten. Zweiter Punkt ist dann relativ unspektakulär, da sieht man alle laufenden Jobs und die History der Jobs, die der VMM ausgeführt hat. Dann haben wir unsere klassische Library, das kennen wir schon aus allen Vorgängerversionen, da liegen unsere Templates, da liegen unsere Application Profiles und so weiter. Dann dieser Punkt, der ist ganz spannend, da werden wir sich dann jetzt in der restlichen Demo hauptsächlich bewegen, das gesamte Fabric Management, und im gesamten Fabric Management inkludiert meine Hypervisor Hosts, aber auch jetzt zum Beispiel eine Connectivity Richtung VMware, Virtual Center, wenn ich heterogene Infrastrukturen jetzt über VMM servicieren möchte, habe Connectivity zu meinem Library Server, habe dann diesen ganzen Networking Part, den werden wir in der nächsten Demo noch sehen, und eben auch diesen Storage Part, wo wir jetzt unsere NetApp connecten. Und ganz zum Schluss der letzte Punkt, klassisch VMs and Services, dort sehe ich meine Clouds und meine virtuellen Maschinen. Der Punkt ist dort wichtig, wo ich jetzt wirklich auf virtueller Maschinenebene Konfigurationen durchführen möchte. Wir werden jetzt also NetApp als solches einmal attachen, und was wir dafür brauchen, ist einen SMIS Agent. Stellen Sie sich so vor, das ist ein kleines Stück Software, das auf einem Windows Server, auf einer Maschine läuft, optimalerweise nicht auf den VMM Server selber, das ist nicht supported. Sie installieren das auf irgendeiner anderen Maschine, die NetApp stellt diesen Agent zur Verfügung, und in Wirklichkeit ist der als solches einmal recht unspektakulär. Das heißt, wir schauen jetzt einmal auf unseren Host, wo dieser SMIS-Agent installiert ist. Da sehen wir es in den Programmen und Funktionen, unser Data ONDAP SMIS-Agent ist hier installiert. Der bringt mir auch jetzt nicht eine GUI oder sonst was, das ist ein reiner Command-Line-basierter Agent. Aufrufen tue ich den mit SMIS, kriege dann ein paar Optionen hier zur Verfügung. Mit dem Befehl SMIS TM Server Status könnten wir jetzt einmal schauen, ob dieser Agent als solches läuft. Ja, tut er. Also unser ONTAP SMIS Agent ist up and running, steht grundsätzlich zur Verfügung. Die erste Konfiguration, die Sie hier erstmal durchführen müssen, ist, Sie müssen diesen SMIS Agent mit Ihrem NetApp-System verknüpfen. Das ist in unserem Fall hier schon passiert. Geht mit diesem Befehl, mit Add Storage Device, das heißt, Sie geben über SMIS als erstes einmal das Storage Device an, über DNS oder über IP, geben dann mit welchem User, mit welchem Passwort, mit welchem Login Sie auf dieses Storage Device zugreifen können, und haben dann noch die Wahl zu entscheiden, ob Sie jetzt mit der NetApp über HTTP oder über HTTPS kommunizieren wollen. Wenn das erledigt ist, dann können wir aus dieser Command Line zum Beispiel schon den Status der Controller von der NetApp abrufen. Funktioniert mit dem Befehl SMIS, dann wieder der User mit dem Passwort und dann Abruf mit List der Controller, die auf der NetApp implementiert sind. Das heißt, wir haben hier ein Zwei-Controller-System, sehen dort die IP-Adressen und sehen, dass wir über Port 80 kommunizieren. Könnten aber genauso gut jetzt mit dem Befehl Loons einmal alle Loons anzeigen, die es heute schon auf diesem System gibt. Sie sehen also, dieser SMIS-Agent gibt uns die Möglichkeit, mit der NetApp als solches einmal zu kommunizieren, und ist jetzt gleichzeitig dann auch die Schnittstelle zwischen dem Virtual Machine Manager und dem ONTAP auf der NetApp. Das heißt, wenn diese Konfiguration einmal soweit fertig ist, dann gehen wir zurück in den Virtual Machine Manager und dort eben jetzt, wie gesagt, in unser Fabric Management und das Storage und versuchen jetzt über diesen SMIS Agent unsere NetApp in den VMM einzubinden. Das heißt, wir gehen auf Storage, sagen rechte Maustaste Add Storage Devices, sagen hier jetzt ein Storage Device, that is managed by an SMIS Provider. Der obere Punkt übrigens, Windows-based File Server, wäre jetzt die Möglichkeit, diesen Scale-out File Server aus unserer ersten Demo auch ins Management des VMM zu importieren. Also auch den habe ich hier jetzt zentralisiert. Alle Shares, alle Dataspaces für die Virtualisierung kann ich in den VMM konsolidieren. Für uns ist es ein SMIS Provider. Wir sagen Next. Geben jetzt das Protokoll an, in unserem Fall ist es das CIMXML, und geben die Provider-IP oder Hostname an. Das ist jetzt der Hostname der Maschine, auf dem unser SMIS-Agent als solches installiert ist. Brauchen dann noch einen Account, mit dem wir zugreifen können, den haben wir im Vorfeld schon als Run-as-Account hinterlegt. Sagen okay, kontrollieren wir nochmal, das passt, und sagen Next. Und im nächsten Step beginnt jetzt der VMM über diesen SMIS-Agent das Discovery auf der NetApp, Sprich, der schaut sich jetzt dort die Konfiguration an, versucht alle Aggregate, alle Loons zu discovern und wird uns die dann, wenn das erfolgreich durchgelaufen ist, im VMM in das Management portieren. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Wie gesagt, der schaut sich jetzt auf der Controller-Seite alles an, listet die Aggregate, schaut sich die Loons an, da haben wir schon und jetzt können wir sie ins Management importieren. Das heißt, wir sehen, wir haben da jetzt die zwei Controller-Maschinen, es gibt jeweils zwei Aggregate drauf, das ist ein Phase-Model, eine 3240 und ich sehe da schon die Kapazität, die ich diskmäßig zur Verfügung habe. Sag Next und habe im nächsten Dialogfenster jetzt die Möglichkeit, diesen Storage-Platz zu klassifizieren. Und klassifizieren bedeutet hier, Sie haben vielleicht in Ihrer Infrastruktur auf den Storage-Systemen unterschiedliche Tiers an Disk-Systemen. Vielleicht ein pfeilschnelles Disk-System mit schnellen 15K-Platten für Ihre wichtigsten VMs, für SQL-Server im RE10-Verbund. Andererseits aber vielleicht auch irgendein Disk-Pool mit langsamen SATA-Platten, wo Sie Archivsysteme oder was immer drauf betreiben. Und diese Klassifizierungen können wir im VMM auch lernen, damit er jetzt später beim Provisionieren der virtuellen Maschine entscheiden kann, lege ich diese VM ganz bewusst auf ein Tier 1, weil es eine hochperformante Maschine sein muss, oder ist es irgendein Archivsystem, das sich auf sehr langsamen Platten auch wohlfühlt. Was wir jetzt tun ist, wir haben da ein paar Klassifizierungen schon vorbereitet, werden aber eine neue Klassifizierung hinzufügen, sagen wir haben jetzt pfeilschnelle neue Platten. Das sind unsere neuen Disks, sagen Add, und sagen, den Platz, den wir jetzt ins Management übernehmen, auf dem Aggregat 1, auf dem Controller 1, ist eben genau aus diesem Tier 4 der neuen Disks, während jetzt das alte Aggregat 1 ganz langsame SATA 7,2-Platten sind, also ganz langsam natürlich relativ ein eher langsameres Disksystem ist. Wir sehen unser Aggregat 0 hier noch gelistet, wer NetApp kennt, weiß, das ist das Aggregat, wo unser OnTap, also unser Betriebssystem drauf läuft. Auch das können wir klassifizieren, um dem VMM hier zu sagen, dass er da auf keinen Fall in irgendeiner Form später mal virtuelle Maschinen drauf provisionieren kann oder darf. Haben damit unsere Loons, unsere Aggregate als solches übernommen, haben es einer Klassifikation zugewiesen und sagen Next. So, und jetzt wird im Jobfenster, werden wir es gleich sehen, diese beiden Controller ins VMM-Management einmal als solches übernommen. Wenn wir zurückschauen in die Storage, dann sehen wir in den Providers, wir haben einen neuen Provider hinzugefügt. Erinnern Sie sich, das war die Maschine, wo der SMIS-Agent drauf installiert ist. Wir sehen bei den Arrays jetzt schon unsere zwei NetApp-Controller. Das heißt, wir sehen beide Controller der NetApp als solches hier verfügbar. Und in den Classifications und Pools sollten jetzt, und das passiert auch schon, unsere Aggregate dort auftauchen, wo wir sie den Klassifikationen auch zugewiesen haben. Das heißt, wir haben unser Tier 4 neue Disks, unser Aggregat 1 zugewiesen und sehen, darauf liegen jetzt wiederum zwei Loons. Und damit haben wir grundsätzlich jetzt schon mal die gesamte Infrastruktur diskmäßig in den VMM übernommen. So, was können wir jetzt damit tun? Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, sind zwei Geschichten. Einerseits können wir jetzt auf diesen Loons auf dem freien Disk, Entschuldigung, auf diesen Aggregaten auf dem freien Disk Space neue Loons anlegen, diese dann dem Cluster zuweisen und zur CSV provisionieren. Andererseits geht das aber, das werden wir dann später noch sehen, auch in einem Step. Das heißt, zuerst einmal langsam, wir gehen auf eines dieser Aggregate und sagen hier jetzt einmal rechte Maustaste oder hier Create Logical Unit. Könnt ihr jetzt eine neue Loon erstellen, habt da jetzt wieder die Entscheidung, soll es auf den neuen Disken liegen oder reicht es in dem Fall, wenn es auf den SATA-Disken liegen? Wir sagen natürlich, wir wollen die neuen Disken verwenden, haben dort eine neue CSV, CSV 1000, sagen da einmal 50 GB, das sollte uns reichen. Und sagen, okay. Und jetzt legen wir wirklich schon auf der NetApp über den VMM unsere erste Loon an. Ja, braucht kein Storage-Management, kein Storage-Werkzeug in dieser Form mehr. Jeder, der den VMM als solches kann und dort Berechtigungen hat, kann also auf der NetApp, je nachdem welcher Platz ihm zur Verfügung steht, dann diese Loons einmal provisionieren. Was ich dann tun kann, ich kann diese Loons und Aggregate einem Hyper-V-Cluster zuordnen. Werden wir jetzt auch tun, also wir haben hier den Button Allocate Capacity. Wenn wir da draufklicken, dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen unseren Kollegen hier in Wien neuen Storage Pool zur Verfügung stellen und können sagen Allocate Storage Pools. Ich sehe da wieder meine Aggregate, die wir vorher discovered haben. Okay, die dürfen beides verwenden, die dürfen Tier 4 und Tier 3 verwenden und ich kann ihnen auch die Logical Units zuweisen, die wir gerade erstellt haben. Also unsere 50 GB, die wir gerade über den VMM auf der NetApp erstellt haben, die weisen wir ihnen auch zu, die können es verwenden. Wenn das erledigt ist als solches, dann können wir uns jetzt weg vom Storage Management einmal zu unserem Cluster bewegen und schauen wir mal an, ob diese Loons dort auch als solches sichtbar sind. Das heißt, wir gehen wieder, Sie kennen den schon aus den anderen Demos, auf unseren HC03. Dort jetzt aber im VMM, diese Cluster sind natürlich in den Virtual Machine Manager als solches bei uns eingebunden, sagen rechte Maustaste Properties und kriegen dort die unterschiedlichsten Möglichkeiten des Storage Managements. Ja? Wir haben hier zum Beispiel File Share Storage. Erinnern sich unser Scale-Out File Cluster, den wir am Anfang erstellt haben. Wir haben hier aber auch die Shared Volumes. Dieser Cluster hat Stand heute schon Shared Volumes. Wir wollen jetzt aber neue Shared Volumes hinprovisionieren aus den Loons auf der NetApp. Das heißt, wir sagen hier Add. Haben hier unser CSV 1000, den wir im ersten Step schon erstellt haben. Sagen dann nur, welcher Partition Style. MBR wird hier mit Sicherheit reichen. Sagen CSV 1000, machen ein Quick Format und sagen OK. Und nur mehr OK. Wenn wir jetzt einmal auf diesen Cluster schauen, ja, und uns dort unter $10 in der Cluster Storage die Volumes anschauen, dann sehen wir Stand heute 2 Volumes. Das sind diese 2 CSVs, die er zuerst schon provisioniert gehabt hatte aus der Basiskonfiguration. Wenn diese Config, die wir jetzt gemacht haben mit dem Provisionieren der Loon funktioniert, sollte da in Kürze, und es ist schon passiert, ein Volume 3 auftauchen. Das heißt, wir haben da nichts mehr im Failover Cluster Manager konfiguriert, wir haben da nichts mehr jetzt irgendwie zuerst formatiert, also Available Storage positioniert und dann eine CSV draus gemacht, passiert alles automatisiert im VMM. Und was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte ist, ich müsste nicht einmal zwingend vorher diese Loon anlegen, auch das kann in einem Step, in einem Wizard erfolgen. Wenn der Cluster diese Aggregate zur Verfügung hat, dann reicht es, wenn ich mit der rechten Maustaste auf den Cluster klicke, hier sage Shared Volumes, hier wieder sage Add und dann gibt es hier die Möglichkeit, auch diese Logical Units, diese Loon innerhalb dieses Wizards zu erstellen. Das heißt, wir sagen nur einmal Create Logical Unit, jetzt sagen wir, das wird ein SATA Loon, das reicht uns für diesen Anwendungszweck. Das ist unsere Loon 1001, das reichen in dem Fall jetzt wieder die 50 Giga, sagen okay. Jetzt passiert das Anlegen der Loon auf der NetApp. Sobald das erledigt ist, wird diese Loon jetzt hier präsentiert, kann wieder das Label vergeben, kann sagen Quick Format, sage okay und habe eine Loon provisioniert. Und das sind Technologien, die es heute mit modernen Hardware-Plattformen wie NetApp, wie Cisco und mit VMM 2012 Service Pack 1 in Zukunft erleichtern werden, jetzt Management über die gesamte Hypervisor-Infrastruktur für Admins zu ermöglichen. So, wenn das jetzt auch funktioniert, wird dort Volume 4 auftauchen und wir haben dann ein viertes CSV zur Verfügung. Da ist es schon. Gut, soweit einmal zur Demo Storage Management, Einbindung von NetApp Infrastruktur. Was wir jetzt noch zeigen wollen, ja, sind die...
Okay. Wir müssen ein bisschen skippen, weil wir außerhalb der Zeit laufen. Wie gesagt, wir hätten jetzt noch die Update-Demo gehabt. Das habe ich aber schon gesagt, dass ich kenne im VMM das komplette Update-Management mit dem Vorteil, dass sie dort die direkte Integration in den Operation Manager haben. Für das nächste Thema.
Wem es interessiert, Entschuldigung, ja, können wir gerne am Stand dann draußen nachhören und diese Demos dann zeigen.
Da gebe ich gleich an den Kollegen, weil Netzwerk ist nicht ganz meine Stärke, deswegen fängt der Kollege gleich mit der Präsentation und mit der Demo an.
Ja, danke Klaus, danke Christoph.
Ja.
Ich darf mich auch kurz vorstellen, Michael Wittelsberger. Und der hat jetzt in den nächsten paar Minuten immer den Ansatz der logischen Netzwerke.
Jetzt ist es auf.
So, hören Sie mich? Ja, jetzt.
Ja, okay. Alle
munter. Gut, also mein Name ist Michael Hügelsberger, Consultant bei der Firma BaseIT und ich darf Ihnen in den nächsten paar Minuten kurz den Ansatz der logischen Netzwerke im virtuellen Machine Manager näher bringen. Wir haben hier auf der ersten Folie jetzt das Szenario mit 3 unterschiedlichen Environments. Das können sein entweder Hyper-V-Cluster, aber auch Single-Hyper-V-Server. Und wir wollen dort natürlich auch Netzwerk Konnektivität für unsere virtuellen Maschinen, für unsere virtuellen Maschinen-Services haben und können das Stand System Center Virtual Machine Manager 2012 RTM zentral aus einer Konsole heraus verwalten. Ja? Wie schaut das aus? Es laufen auf den Hyper-V-Hosts natürlich unsere Private Clouds mit den virtualisierten Services, mit den VMs drauf und wir verbinden unsere Services dann auf unsere virtuellen Switche, auf die logischen Netzwerke, die Sie zentral aus einer Konsole heraus verwalten können. Der Vorteil ist klar, Sie können diese logischen Netzwerke gleich anlegen für alle Ihre Cluster, für alle Ihre Single Hyper-V-Nodes und haben dann bei einem Failover, bei einer Migration, bei einer Live-Migration von einem auf das andere Cluster nicht das Problem, dass Ihre virtuelle Maschine zwar dann drüben ist, in dem anderen Cluster, aber dann tatsächlich nicht im richtigen VLAN ist und damit keine Konnektivität zusammenbringt. Links nur einmal für Sie die wichtigsten Vorteile, wenn Sie das mit dem VMM machen. Ja, grundsätzlich ist es so, dass Sie die meisten Dinge da aus dem Betriebssystem heraus auch einstellen könnten. Sie müssen es halt nur pro Host tun und können es nicht zentral machen. Ja, also standardisierte Services, wir können die Kapazitäten delegieren, wir können natürlich die logischen Netzwerke einen oder mehreren Private Clouds zuweisen und schaffen es damit, unsere VMs, unsere virtuellen Services fixfertig inklusive Netzwerk zu deployen aus dem virtuellen Maschinenmanager Stand RTM. Gut, soweit einmal zur ersten Folie. Bei der zweiten Folie, was ist neu im Service Pack 1? In der Überschrift steht Software Defined Networking und genau das ist das, was ich heute auch transportieren möchte. Es geht wirklich darum, dass wir unsere Netzwerke softwareseitig definieren, im Virtual Machine Manager mit Service Pack 1 definieren und darauf unsere Hosts drauf deployen. Neu dazugekommen ist im Service Pack 1 die VM Networks und das ist diese VM Networks, das werden wir dann in der Demo kurz zeigen, werden tatsächlich auf die virtuellen Maschinen deployed und darunter das logische Netzwerk und die beiden werden sozusagen miteinander verbunden. Unsere Subnetze und unsere VLANs liegen auf den logischen Netzwerken. Gut, und das zweite ist die Netzwerkvirtualisierung und die virtuellen Switche, die Sie anlegen können, die dann auch erweiterbar sind. Sie können Netzwerkpolicies drauf deployen und Sie können das Ganze natürlich zentral einstellen im virtuellen Machine Manager. Was da in der zweiten Abbildung in der Mitte Ihnen nur kurz sagen möchte, ist das mit den Erweiterungen der virtuellen Switche. Sie können dort einerseits von der Microsoft schon eingebaute Filter oder Monitoring-Erweiterungen enablen, beziehungsweise dann von Drittanbietern in den VMM am Virtual Machine Manager dazu installieren und dort auch nützen. Wichtig dabei ist hier, man sieht es, der virtuelle Switch liegt quasi rein logisch unterhalb vom Hyper-V-Host und der Hyper-V-Host hat mehrere virtuelle Netzwerkkarten. Das heißt, der Hyper-V-Host selbst hat physische Netzwerkkarten und hat virtuelle Netzwerkkarten. Gut, dann darf ich Ihnen das Ganze kurz in einer Demo nur sagen, wo Sie das im Virtual Machine Manager finden. Danke. Das ist jetzt der, oder? Ja. Gut, Voraussetzung für das Ganze natürlich Virtual Machine Manager 2.1.12 mit Service Pack 1. Und wir bewegen uns im Netzwerkbereich hauptsächlich hier unter den Fabrics, beziehungsweise dann ganz kurz nachher noch unter die VMs und Services. Der erste Punkt ist logische Netzwerke. Ich habe da mehrere logische Netzwerke angelegt und auf diesen logischen Netzwerken werden unter den Properties ein oder mehrere Netzwerk-Sites angelegt. Ich habe da jetzt einmal eine Site ANS für Ansfelden, unseren Hauptsitz, angelegt. Und darauf das VLAN 0 bzw. unser IP-Subnet vom normalen Netzwerk deployed. Wie wir in der zweiten Folie auf der rechten Seite gesehen haben, liegt dann das VM-Network auf diesem SW-Out. Und das kann ich mir da auch anschauen, wenn ich auf VMs und Services wechsle und der VM-Networks auf dem SW-Out of Properties gehe, dann sehe ich, dass das VM-Network SW-Out mit dem logischen Netzwerk SW-Out verbunden ist und damit auch im richtigen VLAN ist. Ja? Ich muss auf der virtuellen Maschine selbst wenn man sich da jetzt irgendeine virtuelle Maschine schnell anschauen, das VLAN nicht mehr konfigurieren, sondern habe das bereits mit meinen Switches getan. Ja? Beziehungsweise ist es so, und das ist auch bei ausgesalteten Missionen so, dass ich das da gar nicht einstellen kann, weil da heroben das SV-Out VM-Network aktiviert ist. Gut, das war es soweit zur rechten Abbildung, und dann in der linken Abbildung haben wir eben gesehen, dass es logische Switche gibt, die ich anlegen kann. Ein Einsatzszenario dafür wäre, wenn Sie an einen neuen Hyper-V-Host denken, der hat vielleicht 2 10 Gigabyte Netzwerkkarten, dann möchte ich eigentlich diese Netzwerkkarten nicht für ein Heartbeat oder nur für Live-Migration oder sonst irgendwas verschwenden, sondern ich möchte eigentlich, dass beide 10 Gigabyte Netzwerkkarten voll genutzt werden. Ja? Und genau das schaffen wir mit den logischen Switches. Wenn wir sich da kurz die Properties anschauen, finden Sie da herinnen die Extensions. Ja, standardmäßig sind das 2, ich habe da beide auch schon mal enabled, die Microsoft da mitbringt, Monitoring und Filtering. Und von Drittanbietern gibt es dann natürlich noch zusätzliche Erweiterungen für die logischen Switche zum dazu installieren. Gut, und damit sind wir sozusagen auf unseren logischen Switchen, und dann geht es natürlich nur eine Ebene drunter, dann tatsächlich um die Netzwerkkarte, um die Hardware, die dann im Hyper-V-Host drinnen ist, und dazu gibt es sogenannte Port-Profile, die gibt es einmal für virtuelle Netzwerkkarten und einmal für physische Netzwerkkarten. Gut, standardmäßig sind da einige virtuelle Adapter angelegt, und ich werde jetzt da aber auch einen physischen anlegen, einen Uplink-Port, sagt jetzt einmal SV-Out, sagt das Uplink-Port-Profile, Hyper-V-Port, kann da den Teaming-Mode mir aussuchen, das sind 1:1 genau dieselben 3 Möglichkeiten, wie Sie das am Windows Server 2012 auch haben. Und sage Switch Independent in meiner Environment hier in der Demo-Umgebung spielt es keine Rolle, weil ich tatsächlich nur ein Netzwerkkarten dahinter habe. Und wichtig für Sie, und das möchte ich Ihnen auch sagen, hier können Sie, da ist das Hackerl versteckt, die Windows-Netzwerk-Virtualisierung für diese Netzwerkseite dann tatsächlich aktivieren. Ja? Mit weiter sind wir dann beim letzten Punkt, mit Finish würde er das jetzt für diese Netzwerkseite aufdrehen und das auf allen Hosts, die diesen logischen Switch zugeteilt sind, aktivieren. Gut, das war es soweit von meiner Seite, und damit darf ich noch an den Kollegen von der Cisco übergeben.
Gut, was wir jetzt zum Abschluss haben, eben neu von der MMS, was da announced wurde, von der Cisco eben, und das würde sie genau, das sehen Sie jetzt auch im Vortrag von Herrn Kunstmann, wie man das auch noch gleich am Hyper-V-Host erweitern kann, weil ja doch sicher einige von Ihnen ein komplettes Cisco-Management für das Netzwerk haben.
Danke, Klaus. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Markus Kunstmann, ich bin bei Cisco in Österreich Systems Engineer mit einem Fokus auf unsere Rechenzentrumsprodukte, und da gehört eben neben Nexus natürlich auch unser UCS. Produktfamilie dazu, und möchte kurz dem zeigen, nachdem sie im Windows 2012 am Server zum Thema Networking sehr viel getan hat, auch was die Erweiterung in die Cisco-Familie da mit sich bringen kann. Ja. Wir haben in einer relativ engen Kooperation und Partnerschaft da die Möglichkeit, aus dem Cisco-Portfolio in die System Center-Familie zu integrieren, und nämlich wirklich in die komplette Familie. Wir werden das auch im zweiten Teil noch sehen. Ein Integrationspunkt ist eben in den Networking-Bereich, in den Virtual Machine Manager, um eben dementsprechend Netzwerk-Virtualisierung optimiert, zentralisiert administrieren zu können. Und ja, wie es dieses Announcement gegeben hat, dass es eben auch mit Windows 2012 und Hyper-V quasi Nexus-Funktionalität, das ja auch viele Netzwerkkollegen aus der physischen Infrastruktur kennen, jetzt auch in der virtuellen Welt gibt, ist es sehr wohlwollend angenommen worden, weil man jetzt eben die Möglichkeit hat, wirklich die Transparenz, die Visibilität, die Sichtbarkeit, die man jetzt auch in der physischen 10, 40 Gigabit Datacenter-Welt im Netzwerk, im Datacenter hat, jetzt eben auch am Virtualisierungslayer bekommen. Wie machen wir das? Wir haben eben durch die Möglichkeit des Extensible Switching Konzept auf einen dieser Erweiterungslayer eine Cisco-Technologie draufzulegen, im Konkreten auf den Forwarding Plane, also dort, wo die Pakete ausgetauscht werden, setzt unser Nexus 1000V Konzept auf, und Nexus 1000 ist grundsätzlich ein logischer modularer Switch, der aus zwei Komponenten besteht. Die eine Komponente, quasi dieses virtuelle Ethernet-Modul, was es für das Paket Forwarding pro Host als Service läuft, und zentral eine Komponente, auch das kennen die meisten Networking-Kollegen, eine sogenannte virtuelle Supervisor-Modul. Das ist quasi die zentrale Intelligenz, die quasi dem Ethernet-Modul sagt, wie die Pakete zum Forwarden, zum Switchen eben sind. Und dann gibt es natürlich eben auch die Integration in den Virtual Machine Manager, dass von dort dann auch diese Einstellungen dementsprechend clusterweit deployed werden. Was bringt das Ganze? Wir haben eben über dieses Konstrukt die Möglichkeit, Funktionalitäten, die man aus der physischen Netzwerkwelt von diesem Nexus-Betriebssystem, das eben grundsätzlich in vielen Rechenzentren schon zum Einsatz gekommen ist, auch jetzt in der virtuellen Welt zu deployen. Dinge wie ein Spiegelboard, Access-Listen, Quality of Service sind in der 10 oder 40 Gigabit Datacenter-Welt ganz normal. Und genau diese Funktionalitäten kriegen wir jetzt eben auch in virtuell in der Hypervisor-Welt. Und eben, damit es nicht standalone, singulär konfiguriert wird, gibt es eben da diese Schnittstelle in den Virtual Machine Manager rein und ermöglicht uns in Wirklichkeit auch ein konsistentes operatives Betriebsmodell zu fahren, weil in der Vergangenheit, in der physischen Welt, war es ja auch oft so, dass quasi die Netzwerker, die WLAN-Konfigurationen, Access-Listen oder von mir aus auch Quality of Service in der physischen Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben und quasi mit dem Schnirdel, mit dem Netzwerkkabel den Übergabepunkt zum Serverkollegen geschafft haben. Und so etwas Ähnliches können wir mit diesem Konzept, mit Nexus 1000V, auch in der virtuellen Welt fahren. Das passiert eben dahingehend, dass eben quasi der Netzwerkkollege mit seinem GUIs und seinen Tools, wie in der physischen Welt auch, die Möglichkeit hat, die Einstellungen, welches WLAN, welche Quality of Service, welche Port-Identitäten notwendig sind, dem virtuellen Supervisor-Modul quasi konfiguriert. Und dann über die Schnittstelle wird das Ganze eben im Virtual Machine Manager sichtbar. Und der Virtualisierungs-Admin, der Server-Admin, weiß dann quasi diese Einstellungen, die er vom Netzwerkkollegen vorbereitet gekriegt hat, seinen virtuellen Maschinen zu. Das heißt, seinen logischen Netzwerken bzw. den Virtual Networks, die wir vorhin gesehen haben. Das heißt, ich könnte, wenn ich das will, ein gleiches operatives Modell fahren, wie es in der physischen Welt in der Vergangenheit auch war. Das Zweite ist, dass natürlich dann diese Einstellungen selbst auch für Monitoring-Zwecke in der Retour repliziert werden. Das heißt, dieser Nexus 1000V ist eben ein verteilter, hostübergreifender oder clusterübergreifender Switch, der natürlich dann auch zentral administriert werden kann. Ja. Die Funktionalitäten, die in dem Nexus 1000 drin sind, unterscheiden sich in Wirklichkeit nicht wahnsinnig vom echten physischen Nexus-Switch aus. Man kann eben dort neben verschiedenen WLANs, Trunking, klarerweise auch die ganzen Security-Funktionalitäten, Private WLANs oder solche Dinge, die man aus der physischen Welt eben kennt, auch in den logischen Netzen konfigurieren. Und dass sich das Ganze quasi auch wie ein physischer Switch verhält, sieht man auf der letzten Folie. Es gibt zum Beispiel eben für den Operations Manager ein Plugin, wo man eben den Nexus 1000V als virtuellen Switch auch monitoren kann wie einen physischen Switch und dementsprechend auch Auswertungsstatistiken und Auslastungen der virtuellen Welt jetzt mit in ein Monitoring reinnehmen kann, wie man es eben beispielsweise von der physischen Infrastruktur genauso gewohnt ist. Also das ist ein ganz kurzer Abriss, dass es da jetzt eine Erweiterung der Extensible Switches gibt, auch mit dem Nexus 1000V als eine Möglichkeit dieser Erweiterungen. Das Produkt selbst ist momentan gerade in der finalen Beta-Phase. Es gibt auch Kunden, die in Österreich schon teilnehmen. Also wer Interesse hat, bitte kommen Sie auf uns zu und wir können Sie dann natürlich auch in dieser finalen Beta-Phase teilhaben lassen. Ja, das war es ganz kurz von meiner Seite.
Gut, zum Abschluss, ich habe schon gesagt, uns war schon klar, das ist jetzt ein Best-of aus 6 Sessions. Also Sie haben dann die Folien, können Sie alle runterladen. Also Sie sehen, wir haben jetzt wirklich versucht, 5 Stunden Content in einer Viertelstunde, wir haben ein bisschen überzogen, darzubringen. Wir hoffen, da eben wirklich die wichtigsten Punkte rauszunehmen, und wenn Sie, wie gesagt, tiefergehende Informationen zu den Themen haben wollen, die ganz sind die Session-Links, also Sie können die Sessions runterzeigen und die vollen PowerPoints hier runterladen. Dann darf ich und mich nochmal bedanken, was man auch noch sagen muss, die Kollegen haben alles live gemacht auf der MMS, durch Internetprobleme sind sehr viele Demos nur aufgezeichnet gewesen, also das war allererste Sahne.
Ja, herzlichen Dank an das Team. Gut, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Es geht weiter um 11.30 Uhr mit dem Thema Fabric Management in gleicher Konstellation, nur mit zusätzlich NetApp. Das heißt, da geht es wirklich um das Thema Fabric Management. Wie managen wir Hardware, Storage, Server-Hardware von Cisco, Storage-Arrays von NetApp mit System Center. Wie gesagt, 11.30 Uhr und wir verzögern dann halt auch die Mittagspause auf 12.30 Uhr. Das heißt, wir haben dann eine Viertelstunde Delay, aber wir werden das am Nachmittag wieder reinholen. Dankeschön.